There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
Salam!
Was geht, Leute?
Was nach geht?
Ramadan, die erste Folge jetzt nach Ramadan.
Genau.
Wenn ihr die hört, bin ich gerade
in Südamerika! Ja! Wir hoffen, ihr habt Ramadan alle gut überstanden und hattet ein schönes Bayram.
Genau. Oder Eid oder Zuckerfest oder genau. was auch immer,
wie ihr es nennt.
Haut nicht zu doll rein jetzt, ne?
Doch, haut rein. Esst so viel Baklava, wie es geht.
Wir haben einen Gast heute hier.
Hallo Serin.
Hallo.
Hi. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Serin, Elvas Cousine, gleichzeitig Delals Freundin.
Ja, das ist die mit...
Er in Australien war,
genau.
Ihr das Leben gerettet hat.
Nicht nur einmal.
Auf jeden Fall haben wir gerade zu dritt Iftar gemacht und wir hatten gerade ein sehr interessantes Gesprächsthema und dachten uns, ach, wir machen mal jetzt einfach das Mikrofon an.
Geil, ich wurde gezwungen. Redenfluss,
ja. Ja, Serin wurde jetzt genötigt dafür.
Ja, ist das Freiheitsbruch? Kann ich euch anzeigen?
Nein, Leute, sie macht das freiwillig.
Ja. Ne? Und zwar möchten wir heute darüber reden, wie paradox manche Dinge in unserer muslimischen Community sind.
Und wie toxisch das für alle Beteiligten eigentlich ist.
Und warum ich mich mit so vielen Muslimen nicht verstehe.
Nicht nur du.
Ja, wir sind sehr awkward, Leute.
Nein, sind wir nicht. Wir sind sehr kritisch.
Genau, wir hinterfragen einfach und nehmen nicht alles so hin, wie es ist.
Genau, okay. Ja. Okay.
Und wir benutzen unser Gehirn, das ist was Gutes. Das sollten viele Menschen mehr öfter machen.
Viel mehr öfter.
Ich auch.
Manche sind einfach, die leben nicht so bewusst, habe ich das
gehört. Ja, die leben einfach das, was sie sehen.
Und nehmen es so hin.
Genau, ohne zu hinterfragen.
Einfach genau dasselbe Leben.
Wir sagen nur unsere Erkenntnisse, so was wir beobachtet haben.
Die leben so, wie ihre Eltern es vorgelebt haben und ändern nichts daran. Auch wenn Sachen schlecht sind, nein, das gehört sich so.
Ja, meine Eltern haben das ja so gemacht und meine Großeltern haben das auch so gemacht, deswegen muss das ja richtig sein.
Ja.
So, das ist in sehr vielen Köpfen der Menschen.
Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade die Generation, die Sachen hinterfragen und manche Sachen dann ändern wollen.
Wir brechen so einiges auf.
Ja. Unsere Kinder, unsere Kinder und unsere Geschwister werden davon profitieren.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber deswegen haben wir jetzt ein bisschen ein schweres Leben. Ein bisschen.
Aber das ist am Ende wert.
Sever Points.
Ja.
Genau.
Sever Points.
Ja. Ja.
Ja. Okay. Womit wollen wir anfangen?
Die Liste ist lang.
Das größte Schlagwort, was mir gerade einfällt zu dem Thema ist, Schwester, wie trägst du dein Kopftuch?
Nein. Schlimmste.
Das so, Serin, was hast du dazu zu sagen?
Geht schon los.
Man sieht deine Haare. Ist das überhaupt Kopftuch?
Dein Hals, Schwester.
So kannst du doch gar nicht beten.
Schwester, dein Oberteil ist viel zu kurz.
Ja, ich sehe deine Beine, deine Knöchel. Oh nein.
Schwester, da sind zwei Haarsträhnen.
Ja. Dein Zeh. Haram.
Du bist von der Zehspitze bis zur Haarspitze haram, okay?
Deine Existenz ist haram.
Alles ist haram.
Geh dich begraben.
Ja.
Oh Gott, ey.
So fühlt sich das an.
Und das Schlimmste ist, wenn man sich dann nicht mal irgendwo in einer Moschee oder so wohlfühlen kann, weil man dann Angst hat, scheiße, die judgen mich gleich.
Boah, ja.
Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich merke, die ganzen Blicke hängen an mir.
Oh, ja.
Und man muss sich dann irgendwie verstellen, um in Gottes Haus zu gehen. Ja. Ich hasse das.
Das ist so schwachsinnig. Da fällt mir ein, ich war einmal wo war das? Also nicht in Bielefeld, irgendwo anders waren wir beten in einer Moschee, weil irgendwie so irgendwas war und die Moschee war relativ voll. Und Mama und ich mussten ein Gebet nachbeten. Und dann haben wir uns halt in so eine Ecke zurückgezogen, haben gebetet. Und dann halt, nachdem ich mein Gebet verrichtet hatte und fertig war und auf meine Mama gewartet habe, weil die war halt vor mir und ich konnte nicht aufstehen, kam eine Frau zu mir und kam so, ich hatte halt einen Turban und so, aber wirklich ein Oberteil, was komplett zu war.
Dann also dann so. Halsbedeckt war.
Nee, also das war so, halt so.
Ja, okay.
Ne? Und dann
so
ein Podcast. Wir sind in einem Podcast-Serien. Also so genau, also kein.
Ich denke, wir haben YouTube-Channel.
Also es war kein Rollkragenpulli, aber es hatte jetzt auch keinen Ausschnitt bis zum Bauchnabel.
So, okay, so gut zu beschreiben.
Sonst immer bauchnabelfrei.
Ja.
Bauchnabelfrei.
Wow.
Es ist
Leute,
spät.
Leute, beruhigt euch mal jetzt hier.
Egal, dann kam die zu mir, tippt mich so an. Ja, darf ich dir was sagen? Ich dachte, die will mich irgendwas fragen oder so, ne? Kommt die so, ja, aber man sieht ja deinen Hals und deine Brüste sind ja auch nicht überdeckt, ne? Du weißt schon, dass dein Gebet so nicht angenommen wird?
Bist du Gott? Bist du Gott?
Kannst nee, ich hab die dann auch so angeguckt, ne? Dann meinte sie, ja, lass das mal Gottes Sorge sein.
Ehrlich?
Boah,
ehrlich.
Wie die mich aufgeregt hat.
Dieser Satz, ja, dein Gebet wird nicht angenommen. Alter, bist du Gott? Astaghfirullah.
Ja, womit also, nimmst du dir das Recht, ne?
Was ist mit dir?
Boah, ich finde, es gibt vor allem, das Oberteil war locker. Das hat bis nach Afghanistan gereicht gefühlt. Ja, ja. Sag, ja, man sieht deine Brüste. Sorry, aber nee.
Was ist das? Was denkt ihr, was ist die Motivation dieser Menschen? Fühlen die sich dann selbst besser?
Es ist Selbstaufwertung, auf jeden Fall.
Genau, um von den eigenen Fehlern abzulenken.
Und sie möchten sich selber auf die Schulter klopfen. Ich bin ein Vorzeigemuslim. Ich weise, weil ich hier gute Absichten habe. Ich will meinen Schwester helfen.
Nasiha.
Genau, ich gebe dir eine Nasiha. Ja, genau. Ja. So, erstmal zu diesem Punkt Nasiha geben, ne? Mhm. Also für alle, die nicht wissen, was Nasiha ist, das ist sozusagen wie eine Empfehlung, ne?
Ratschlag.
Genau. Empfehlung, ne? Mhm. So, und es gibt aber bestimmte Bedingungen, um eine Nasiha zu geben. Also man muss halt alleine erstmal mit der Person sein.
Man muss Wissen haben, bevor man eine Nasiha gibt.
Genau, und es muss halt so im richtigen Rahmen sein. Man muss
nicht verletzen. Ne?
Ja, nicht verletzen. Man muss wissen, wie diese Person sich fühlt und so. Und auch nicht irgendein random Typ kann mir das mal sagen. So.
Und man muss Empathie haben, Empathie zeigen und nicht einfach
die richtigen
nur
Menschen
judgen,
dürfen den Ratschlag geben.
Es ist ja schon echt was Intimes, ne? Ja. Und dass sie dann kommen, ohne dass man sich kennt.
Manchmal denke ich mir so nicht mal, meine Mutter würde mir sowas sagen, aber du, fremde Person, erlaubst dir jetzt das Recht, mir bei Instagram zu schreiben, dass es meine Existenz haram ist.
Ja, vor allem, die Leute wissen ja teilweise auch gar nicht, ob ich Tölbe oder so mache, wie sagt man es auf Arabisch?
Reue zeigen?
Ja, so. Genau, dass man halt sowas macht. Ich meine, du kennst mich nicht, du weißt doch gar nicht, ob ich irgendwie Reue zeige und Gott um Vergebung bitte oder so. Ja. Da könnte ich auch wieder ausrasten.
Ich finde einfach nur die Art, wie das angegangen wird, richtig schlimm. Es ist immer von oben herab. Ja. So, ich bin besser, was ja erstmal gar nicht geht.
Ja.
Ich weiß das besser, ich kann das besser als du. Und du bist eine Stufe niedriger als ich, weil man ja dann halt sieht, zum Beispiel in dieser Situation. Und weil ich ein Level up bin, kann ich dich hier sozusagen besser machen. Weißt du, was ich meine?
Vor allem dann denke ich mir, also bei manchen, dann denke ich mir so, ja, du hast jetzt mein Herz gebrochen. Was ist das für eine... Du kannst doch nicht sagen, nur weil ich jetzt was Gutes gemacht habe, gleicht es das gebrochene Herz aus oder so.
Auf keinen Fall. Herzen brechen ist echt schlimm.
War das verständliches Deutsch?
Ja, ich verstehe.
Also man kann einem sehr schnell viel zu nahe treten und sehr verletzen.
Genau, vor allem fremde Menschen. Ja.
Auf jeden Fall.
Und ich habe auch eine Freundin, sie trägt sonst halt kein Kopftuch und manchmal geht sie dann in die Moschee und dann passieren ihr immer irgendwelche komischen Sachen, obwohl sie sich immer irgendwie dazu zwingt, also es hört sich jetzt so hart an, aber manchmal muss man sich ja so zwingen, ja komm, du warst voll lange nicht mehr in der Moschee, geh mal jetzt wieder. Ne?
Nicht und dann zwingen, aber man muss seinen inneren Schweinehund
überwinden. So, ne?
Ja.
Und dann geht sie mit uns in die Moschee und jedes Mal passiert ihr irgendwas Komisches. Jedes Mal kommt irgendwer zu ihr, ja, du hast Nagellack drauf, ja, deine Haare sieht man jetzt so. Sie trägt sonst kein Kopftuch, ne? Mhm. Und dann denkt sie so, boah, die nächsten 2 Jahre betrete ich wieder keine Moschee. Jedes Mal, wenn ich da bin, passiert mir irgendwas. Mhm. Und diese Menschen machen, also das ist so traurig, diese Menschen machen die Beziehung zwischen der anderen Person und Gott sozusagen kaputt oder so die Motivation ins Gotteshaus zu gehen, geht
eher
weg.
Eher das, würde ich sagen.
Also nicht die Beziehung zu Gott, okay? Ja. Das
sollte nicht davon abhängig
anderes,
sein.
Das anderes, aber so zur Community.
Genau, das gehört
ja natürlich dazu, auch so mit anderen Muslimen zu chillen und so, aber wenn man nur schlechte Erfahrungen gesammelt hat und denkt, boah, die anderen Muslime, die urteilen sowieso nur und ich fühle mich dann schlechter und ich bin zu haram.
Ja.
Ich sag das extra deutsch. Ja? Ich habe Spaß dran, okay? Dann verliert, also Das ist doch immer so, wenn man dann den Kontakt zu Muslimen auch verliert, dann merkt man das auch an manchen Menschen, ja, dass sie dann halt auch an ihrer Religion
auf sozusagen. Jeden Fall, in dieser Gemeinschaft liegt auch ganz viel Stärke.
Ja.
Ne? Man trifft sich, man betet zusammen.
Man motiviert sich zusammen.
Und man kriegt so einen Input, ja, so einen religiösen Input, ja, den und man Austausch auch ab und zu braucht. Ja.
Ja.
Und wenn man sich dann nicht aufgenommen und wohlfühlt in dieser
dann
Gemeinschaft,
dann geht man ganz schnell verloren.
Genau, dann,
das ist wohl traurig.
Das kann ich so verstehen.
Oder es gibt auch richtig viele, die also ins Extreme gehen, so Salafisten oder so, die fühlen sich ja auch, das sind ja meistens Menschen, die so Außenseiter in ihrer Gesellschaft waren oder gemobbt wurden oder sonst was, ne? Nicht krass gebildet waren und dann.
Das würde ich nicht mal sagen.
Viele sind nicht so krass gebildet.
Also
ich habe
auch sehr viele Gebildete. Nur sie sind halt immer so, ja, ich werde dort nicht aufgenommen und dann, also die Leute, die wie kann man das sagen? Aber halt die Leute, die wirklich auf der Suche sind nach Leuten, die man extremisieren kann. Kann man das so sagen? Extremisieren?
Radikalisieren?
Genau, radikalisieren. Das sind ja Leute, also die werden ja gezielt gesucht, weil man weiß,
ja,
weil man sieht,
verloren.
Okay, die sind verloren, die sind gerade auf der Suche.
Das ist ja auch mit Rechtsextremen
so.
Und ich nehme das mit Salafismus zurück. Salafismus heißt natürlich nicht direkt terroristisch oder so. Das ist natürlich so schlecht behaftet von den Medien.
Ist, ja, die Medien.
Aber
kommt
das es sind halt sehr strenge, wie heißt dieses Wort,
mag ich auch nicht.
Konservativ für Muslime.
Orthodoxe Muslime gibt es aber.
Ja, und es gibt halt dann 1% von denen, die dann halt so sagen, ich gehe nach Syrien und gehe in den Dschihad oder was weiß ich.
Ja, das ist ein ganz neues Thema.
Ja, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema.
Auch
dieses Wort Dschihad ist ja auch voll falsch.
Voll negativ behaftet.
Leute, nochmal zur Erklärung, falls manche das nicht wissen. Dschihad ist auch so einfach Überwindung, früh morgens in die Schule zu gehen. Das ist auch
das
schon.
Das heißt ja Anstrengung,
Gebet aufzustehen.
Ja, oder sowas.
Ja, das
egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wo war ich denn überhaupt? Ja, diese Menschen fühlen sich dann auch nicht willkommen oder so in der normalen Moschee und dann entwickeln sich so eine Gruppen.
Mhm. Ja.
Ja, das ist das Problem.
Das ist sehr schade eigentlich.
Und dann kann das wirklich vielleicht an einer Person liegen, die so eklig in der Moschee ist.
Mhm.
Boah.
Ja, ja, boah, da kann ich dir auch einen Roman zu erzählen.
Ja.
Und deswegen machen wir diese Podcast-Folge, um einfach irgendwie ein bisschen uns alle daran zu erinnern, dass wir alle unterschiedlich sind und dass es auch okay so ist.
Ja, dass jeder seinen Islam anders auslebt, dass jeder sein Kopftuch anders trägt und dass jeder sich das selbst, also jeder mit Gott im Reinen sein muss und nicht mit anderen Menschen.
Aber man trägt nur das Kopftuch, finde ich. Ich finde, das kann man verallgemeinern und sagen, jeder pflegt seine Beziehung zu Gott auf eine andere Art und Weise.
Ja. Mhm.
Für mich ist es vielleicht mein Kopftuch und die Art und Weise, wie ich mich kleide. Mhm. Für andere ist es vielleicht einfach nur, dass sie jeden Freitag zum Freitagsgebet gehen.
Ja.
Für andere ist es an Ramadan zu fasten.
Ja.
Das ist ja auch wieder dieses mit dem Ramadan-Moslem oder so. Das ist ja auch, also ich sehe das halt auch kritisch, Leute so in Schubladen zu werfen und zu sagen,
das
sind Ramadan-Muslime.
Ja, und auch dieses Klischee, dass also Muslime mit Kopftuch religiöser sind als ohne Kopftuch, das
steht
gar nicht.
Sorry,
aber nichts
nein.
zu sagen. Das hat einfach nichts zu sagen.
Hat auch Kopftuch. So oberflächlich zu sein.
Ja,
Allah, das reicht
das
langsam.
Wirklich. Jeder lebt seine Religion anders aus. Niemand sollte gejudged werden.
Als wäre das so ein, wie sagt man, Barometer? Je bedeckter du bist, desto mehr Taqwa hast du so.
Oh Glaubens. Ja, da gibt's ja diese Memes und so, ne?
Oh.
Boah, wenn ich die sehe.
Mhm. Ja,
könnte ich auch.
Also das ist wirklich nicht abhängig und auch steht und wirkt nicht in Verbindung zueinander. Deine Religiosität und der Grad der Verschleierung.
Ist wirklich so. Du hast es auf den Punkt gebracht.
Danke.
Aber manche Menschen denken das.
Ja.
Das ist
aber sehr traurig.
Ja.
Ich finde das sehr schade, dass man immer in Schubladen gesteckt wird und immer so komisch angeguckt wird, nur weil man vielleicht mal eine enge Hose anhat oder weil man sich einen Turban gebunden hat, weil man vielleicht keine Ahnung, Haare sieht oder...
Aber ich glaube, das hat auch viel mit der älteren Generation zu tun.
Nicht nur,
ja, aber unsere Generation ist in der Hinsicht, glaube ich, relaxter, also chilliger, bisschen offener
für
Diversität
selber,
und so.
Du weißt, was in der Moschee auf einmal passiert ist?
Was meinst du? Es ist so viel immer passiert.
Ja, aber weißt du nicht mehr, als wir diesen Vortrag...
Die Frau, die mich angeguckt hat, meinte, Oh mein Gott.
Du siehst sehr hässlich aus.
Hast du deine Haare gefärbt? Ist das schief gegangen? Das sieht aber hässlich aus.
Nein, die meinte ich gar nicht. Ich meinte, als wir diesen einen Vortrag organisiert hatten. Ich weiß gar nicht, ob das Austausch war oder so ein Kolloquium war, wo dann dieses Mädchen über Turbane geredet hat und auf uns beide so herabwürdigend gezeigt hat.
Oh Gott.
Ja. So leichtfertig. Ich glaube, das war nicht mal unbedingt mit böser Absicht, aber ich weiß, war sehr leichtfertig. Du musst die Situation, glaube ich, genauer schildern. Ich kann
auf jeden
mich
Fall,
erinnern.
Also,
ich war nicht
Elva
dabei.
Und ich sind im Jugendvorstand der Moschee so und wir organisieren halt Sachen für die Jugend dort und dann hatten wir eine Freundin, die hat ihre Bachelorarbeit, war das ihre Bachelorarbeit?
Nein, ich glaube, es hätte nur Jura aus islamischer Perspektive, das war das.
Ich weiß, ja, also in der Veranstaltung war das, aber ich weiß nicht genau, was sie da vorgestellt hat, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist sie Jurastudentin und hat dann die Religionsfreiheit aus islamischer Perspektive so ein bisschen kritisch dargestellt. Und dann haben wir halt auch über das Kopftuchverbot und sowas geredet und dann war da auch eine, die sich das halt auch anhören wollte und ist dann gekommen und was ja auch natürlich nicht schlimm ist, unsere Tür in der Moschee ist offen für jeden und jeder ist herzlich willkommen. Aber dann kam sie halt, ich habe auch nicht mehr ihr Wort dort und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es genau in der Diskussion ging, weil ich sowas sehr gerne verdränge, weil das Leben ist zu kostbar, als sich um sowas Gedanken zu machen. Und dann hat sie halt irgendwas gesagt und über Kopftücher und dann hieß es ja, und dann gibt es ja auch Leute, die sowas tragen und hat dann auf mich und Edra gezeigt. Wir saßen da halt in der Ecke, hatten beide an dem Tag einen Turban zufälligerweise und wir beide haben in dem Moment nichts gesagt, weil ich bin ein Mensch, wenn man mir falsch kommt, dann kann ich ganz schnell sehr zickig werden, vor allem bei sowas. ich habe aber extra nichts gesagt, weil ich die Situation oder auch die Stimmung, die dort gerade war, nicht zerstören wollte. Und Elva, weiß ich gar nicht, Elva ist einfach immer relaxed. Die denkt sich hier rein, da raus.
Ja, ich bin mein eigenen Film. Ich kriege das nicht mit oder ich lasse einfach abprallen.
Ja, genau. Einfach so. Und dann hat halt eine Freundin gesagt, so ja, du musst aber auf deine Wortwahl aufpassen. Das kannst du so nicht sagen. Vor allem, du kannst dich mit deinem Finger auf andere im Raum zeigen und so. Und dann hat sie sich zwar auch im Nachhinein entschuldigt,
aber so richtig angekommen war das nicht.
Genau, also entweder ist unsere Message bei ihr nicht angekommen oder die Message unserer Freundin, unserer Cousine ist bei ihr nicht richtig angekommen. Oder ich war in dem Moment einfach zu stur, um zu sagen, sorry, okay, alles gut, ich nehme die Entschuldigung an. Weil ich denke, ab einem bestimmten Alter muss man auf seine Wortwahl achten.
Ja, und, das ist schon krass.
Vor allem bei sowas.
Also einen Vortrag auf euch zu zeigen.
Haben wir dir das nicht erzählt?
Heftig, nein, habt ihr nicht. Ne? Krass.
Nee, weißt du, was noch heftiger ist? Die Geschichte habe ich dir gar nicht erzählt. Ich war einmal arbeiten und das war halt zwischen den ganzen Osterfeiertagen. Und dann sind da halt immer so ganz viele Aktionen und Rabatte und nicht alles ist in der Kasse eingedingenset. Und dann kam halt ganz viel hin und her und dann war da so ein Kunde und dann hat was mit seinem Preis nicht gestimmt. Und dann, als wir am Ende die Situation mehr oder weniger gelöst haben, hat er sich einfach umgedreht und meinte, na, Sie tragen Kopftuch, dabei auch noch so unhöflich, das passt doch gar nicht zusammen.
Was?
Ja!
Das passt doch gar nicht zusammen, wie habe ich das zu verstehen?
Boah, Leute, die Kopftuch tragen, müssen immer höflich sein. Ach so. Aber ich meinte dann auch so, hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber dann konnte er mir auch nicht mehr antworten.
Wisst ihr was, Leute, da fällt mir nur noch eins ein. Ich hasse es, dass ich mit meinem Kopftuch den ganzen Islam repräsentiere.
Dass wir in eine Schublade
gesteckt werden. Die ganzen Milliarden Menschen muss ich repräsentieren mit meinem Kopftuch. Mhm. Ich habe in letzter Zeit seit ein, zwei Jahren habe ich immer das Gefühl, egal was ich jetzt Gutes mache, das ist für den Islam, oh wow, Muslime sind so und so. Und wenn ich irgendwas Schlechtes mache, oh, Muslime sind aber so und so. Ich hasse das. Das ist so eine Verantwortung. Ja. Also dieses, ich will wieder, das habe ich doch letztens auch in dieser Folge, in einer anderen Folge angesprochen, das Kopftuch raubt mir die Anonymität auf der Straße. Weil ich immer das Gefühl habe, Menschen denken, egal was ich mache, alle Muslime sind so. Die stecken einfach in Schubladen, also viele Menschen. Und das
ist voll schade.
Das belastet das Erste, mich
was,
richtig.
Was gesehen wird halt. Ne?
Ja, das belastet mich
Und dann
richtig.
Hat man dieses Label schon drauf.
Die Kopftuchträgerin.
Genau. Ja, genau. Und dann muss man sich immer beweisen, ja, obwohl ich Kopftuch trage, bin ich so und so.
Ich bin schlau. Ich kann auch durch mein Kopftuch Wissen aufnehmen.
Ja. Ist ein Wie. Ich kann auch hören unter meinem Kopftuch.
Das ist so, ja, darüber könnte ich mich auch aufregen. Warum muss ich als Kopftuchträgerin mich doppelt und dreifach beweisen? Mhm. Dann habe ich auch noch einen Migrationshintergrund. Ja. Ja, dann stell mich doch erst recht nicht ein, ganz das ehrlich.
So, hier, Leute, ihr könnt alle sehen.
Das ist ein Podcast,
ne? Stellt euch vor, wir sind auf einer Ebene, alle Menschen, ne? So Zero, ja, Level okay. Zero, genau. Ja. Und dann kriegen wir zum Beispiel, es gibt ja alle möglichen Minderheiten in einer Gesellschaft. Und jede Minderheit wird immer eine Stufe weiter runtergedrückt, Und wir sind Migrantenkinder, eine Stufe weiter, wir tragen Kopftuch, eine Stufe runter, wir sind Frauen, eine Stufe runter. Und es geht immer so weiter.
Genau das perfekte Bild, also die, wir sind halt Mitte 20 oder Anfang 20, tragen Kopftuch, Migranten, also es ist, also es fällt alles in das Schema von die meisten Diskriminierten. Nein, die meisten diskriminierten Menschen sind halt, wir fallen in dieses Schema rein.
Aber warum? Weil sich das auch sehr viele gefallen lassen.
Ja, ja, und da muss man echt mal die Klappe aufmachen.
Genau, es gibt wenige, die sich trauen oder den Mut haben, mal bei einem Bewerbungsgespräch oder so zu hinterfragen, warum sie das nicht dürfen. Ich meine, ich gehöre ja dazu. Als ich beim allerersten Mal bei einem Bewerbungsgespräch war und die zu mir meinten, ja, mit dem Kopftuch darfst du hier nicht arbeiten, aber wenn du es ablegst, können wir drüber reden.
Hallo?
Als mir das zum ersten Mal passiert ist, war ich ja auch so geschockt, dass ich nicht mal irgendwas sagen konnte. Ich musste mich einfach nur konzentrieren, dass ich nicht einfach vor Wut in Tränen ausbreche in dem Büro. Ja, ja.
Du denkst dir, warum bin ich, bin doch ein Mensch wie jeder andere.
Ja,
warum muss dieses Tuch auf meinem Kopf darüber entscheiden, ob ich hier arbeite oder nicht?
Lass mal das beiseite, aber ich denke mir, ich bin in diesem Land geboren. Ja. Ich bin...
Wir haben den deutschen Pass,
ja, aber ich gehöre zu diesem Land genauso wie eine Sandra, die kein Kopftuch trägt. Oder wie eine Michelle, die genauso wie ich ihren Bildungsabschluss gemacht hat und ihren Werdegang hinterlegt hat.
Ja.
Warum muss ich mich beweisen und diese Michelle wird eingestellt, nur weil sie deutsch ist und Michelle heißt?
Ja. Oder kriegt diese Wohnung oder weißt du, so solche Sachen.
Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist, aber das ist ja nicht nur bei uns, nur weil wir Frauen sind.
Nee,
ich meine,
ich
kriege das ja auch immer von meinem Bruder zum Beispiel mit, wenn Leute erfahren, in welchem Bereich er arbeitet, dass es auch immer heißt, was? Du als Mann mit türkischem Migrationshintergrund darfst in Deutschland als Polizist oder so arbeiten?
Krass, ne?
Ja,
da denke ich mir auch so, hä, warum nicht?
Das ist auch voll heftig. Also in letzter Zeit beschäftige ich mich schwer mit diesem Thema. Dieses, dass nicht nur wir jetzt Kopftuchträgerinnen diskriminiert werden, war mir schon klar, ne? Aber zum Beispiel auch so, ja, türkisch aussehende Männer in so Mitte 20 oder so, oder arabisch aussehende, also einfach mit Migrationshintergrund, ne? Schwarzköpfe so mäßig, die werden immer, wenn die Mercedes oder BMW fahren, werden die immer angehalten.
Ja. Durchsucht.
Hier, an der Stelle.
Erstmal ihre Papiere.
An der Stelle, Kenneck ist da, ist ein Podcast, der hat mir das auch erzählt.
Halt rein, lasst ein Like da.
Ja.
Grüß von uns.
Genau, Shadi hat mir dann erzählt, ja, ich fahre einen Mercedes, ich werde fast jeden Tag angehalten. Da werden nach Papieren gefragt und so, die denken, ich habe den Wagen geklaut. Die glauben es nicht, dass so, keine Ahnung, Männer mit Migrationshintergrund Money machen können auf legale Art und Weise und sich dann einen Mercedes gönnen. Und er ist Lehrer. Krass. Oder studiert Lehramt,
Und trotzdem muss er sich das geben.
Ne? Ja, egal was man macht. Und Leute, ich war letztens auf einem Vortrag, ich habe euch davon gar nicht erzählt, jetzt am Mittwoch. Das war echt richtig, richtig schön. Der Mann kam aus Sri Lanka. Also der ist mit 12 Jahren hierher gekommen. Es war irgendwie so, also seine Schwester ist an einem Nierenversagen gestorben in Sri Lanka, weil die medizinische Versorgung halt so schlecht ist. Und die Mutter hat dann in dem Moment sozusagen gesagt, ja, ich will, dass alle meine Kinder aus Sri Lanka rausgehen, also dass die alle auswandern. Ich möchte nicht, dass sie hier in Sri Lanka sterben, weil die Situation hier, also das war in der Zeit vom Bürgerkrieg dort, ne? Also Ende 80er, Anfang 90er Jahre so. Und dann hat sie davor, bevor ihre Tochter an Nierenversagen gestorben ist, hat sie ihr Grundstück irgendwie verkauft, damit sie das ganze Geld an ein Krankenhaus geben kann, um für Dialyse und so. Also die wollte halt diese Tochter ins Ausland bringen, aber davor ist sie halt schon verstorben. Dann hatte sie halt dieses Geld noch übrig und dachte, okay, dann will ich, dass mein Sohn nach Deutschland oder Europa kommt, ne? Hatte sie das Geld und sie hat halt einen Bruder Der hat in Hamburg gelebt, der hat einen Kredit aufgenommen, 10.000 Euro. Das Ganze hat 15.000 Euro gekostet, bis er nach Deutschland gekommen ist. Also für diesen Schlepper, ne? Und der Schlepper hat gesagt, du bist in einer Woche in Deutschland, ne? Der hat fast ein Jahr gebraucht. Ja.
Nein, heftig.
Der hat auch ein Buch geschrieben, aber Leute, ich habe seinen Namen vergessen, aber sein Buch heißt Der fremde Deutsche.
Google schnell.
Okay, googelt. Der fremde Deutsche heißt das Buch. Und ja, dann hat er halt von seiner Story erzählt, dass er irgendwie so 8 Monate in Afrika war, bis der in Deutschland dann angekommen ist, ne? Ja, und ja, dann hat er auf jeden Fall hier in Löhne einen Vortrag gehalten und er hat so ein schönes Beispiel.
Ich kann
Beispiel.
Den Namen nicht aussprechen.
Ja, das ist so ein schwerer Name, Leute.
Nein,
also, Umeswaran Arunagirinathan. Ja. Das ist sein Name.
Sehr gut.
Ja, und seine Abkürzung ist sozusagen Umes, ja.
Echt?
Ja. Er ist so, wie alt ist er ungefähr? Ende 30 oder so?
Weiß ich nicht.
Also er sah voll jung aus irgendwie.
Ey, auf jeden Fall. Er sieht voll sympathisch aus.
Er ist mega sympathisch. Und jetzt ist er Herzchirurg.
Heftig.
Ja, er hat hier, so, dann war er hier in der Schule, die haben ihn voll gefördert, hat dann, ja,
dann, guck mal.
In Hamburg hat er Medizin studiert und jetzt hat er seine Herzchirurgenausbildung auch fertig. Und dann hat er halt auch erzählt, dass es irgendwie so ist, er war halt Assistenzarzt, so schon 7 Jahre oder so, und der Oberarzt entscheidet dann, wer seinen Facharzt machen darf. Mhm. Und dann waren halt Leute da, die erst seit 4 Jahren da waren und er schon seit 7 Jahren mit seinem türkischen Kollegen, seit 7 Jahren, und die seit 4 Jahren erst da waren und Deutsche waren, also Bio-Deutsche, die durften dann ihren Facharzt machen und er nicht, ne? Und dann war er auch so, Herr Doktor, wie geht das? Und wir sind doch schon viel länger da als die. Wieso dürfen die denn jetzt ihren Facharzt machen und wir nicht, ne? Mhm. Und dann meinte er so, nein, ich entscheide das und so, sogar im Berufsleben. Und dann meinte er einfach zu ihm, ja, seien Sie froh, so weit, wie Sie gekommen sind. Also so von wegen, das haben Sie gar nicht verdient, so, Sie sind heftig. Gar kein Bio-Deutscher, so. Auf der Art und Weise, ne? Heftig. Boah, das war so heftig. Als er das erzählt hat, dachte ich, boah, sogar halt, er ist halt schwarz, ne, kommt aus Sri Lanka, mhm. Und er erfährt auch die ganze Zeit sowas, ne? Und auch er hat auch türkische, afghanische Kollegen.
Das ist ja. So traurig.
Es passiert nicht nur Frauen, es passiert nicht nur Kopftuchträgern, es passiert einfach...
Also aber das verstehe ich nicht. Warum beurteilt man einen Menschen in solchen Momenten nicht einfach nach der Leistung?
Ja.
Warum? Deswegen, ich finde das in der Uni manchmal so toll, dass ich einfach nur eine Matrikelnummer bin.
Mhm,
dass ich einfach so anonym bin, dass kein Prof meinen Namen kennt.
Das ist in meiner Ausbildung gar nicht so.
Ich finde das so toll, weil so... kann er nicht sagen, oh, sie ist zu früh aus meiner Vorlesung rausgegangen oder sie war nie in meiner Vorlesung drin, weil solche Profs habe ich.
Ja.
Die können sich dann einfach mein Gesicht nicht merken und müssen meine Klausuren oder was auch immer ich abgebe anhand meiner Matrikelnummer bewerten.
Voll gut.
Ich finde das voll toll, weil dann weiß ich, okay, das ist meine Leistung und das ist nicht die Sympathie, die der Prof mir gegenüber hat.
Das war in der Schule gar nicht so.
Nein.
Ja.
Leider.
Ja, ich habe halt noch mit einer Freundin darüber geredet, ne? Man sitzt dort in diesem Kurs, ganz easy, zum Beispiel Religion. Ich erinnere mich genau. Und da war dieses eine Mädchen, sie ist eine schlimme Maus gewesen. Sie hat sich kaum gemeldet. Sie hat also nicht wirklich was gesagt.
Hm.
Und Religion ist ein mündliches Fach. Auf jeden Fall war dann auch meine Freundin. Sie hat sich eingebracht, gemeldet, ne, Beiträge geleistet, auch qualitativ gut. Und dann am Ende des Jahres, wir gucken aufs Zeugnis. Warum hat Mädchen Mädchen A, die erste, eine 2 und meine Freundin eine 4?
Heftig.
So, warum?
Ja.
Und das passiert nicht einmal, zweimal.
Das war so oft in der Schule. Ja, so auch so Deutsch-LK, ne? Mhm. Das ist so Interpretationssache.
Boah.
Deutschklausuren.
Schau.
Kannst du nichts machen, wirklich.
Ja. Aber ich glaube, in der Schule, zum Beispiel, wir hatten auch ein paar Leute im Jahrgang, die waren halt immer so unsere Einserschüler, die haben auch immer ihre Urkunden bekommen und was auch immer. Elva und ich waren auch, by the way, auf der gleichen Schule, in derselben Klasse, haben zusammen Abi gemacht.
Wen denn das?
In derselben Klasse?
Ja, unsere Eltern wollten das.
Ich schwöre, ich habe diese verflucht damals
dafür. Aber mittlerweile finde ich das cool.
Im Nachhinein feiert man das.
Ja, ganz ehrlich, ich fand das
schon.
Ich hab dich immer aus der Kacke gerettet. Sei doch mal froh, ey.
Ey, du tust, als wärst du mein Lifesaver
auf
Jahrtausend oder
so. Okay, Leute, ich war gar nicht fertig mit dem Typen.
Stimmt, oh mein Gott.
Sri Lanka, er hat so ein tolles Beispiel gemacht, wo ich dachte, wow, gut, dass ich zu diesem Vortrag gegangen bin. Und es war kurz vor Iftar und ich hatte schon voll die Kopfschmerzen, aber dann dachte ich, nein, egal, so ein cooler Mensch, also schon von seiner Beschreibung war so cool, ne? Kommt nach Löhne, dann gehe ich mal dahin, ne?
Boah, mein Auge.
Ich war die einzige Junge und die einzige mit Migrationshintergrund gefühlt. Da waren noch drei andere aus Sri Lanka, aber der Rest war so mindestens über 60 und Bio-Deutsch. So. Wie haben sich das da alle angehört? So, wartet. Ja, Bio-Deutscher, das ist voll bekannt.
Ich google das. Ja, du erzählst weiter.
Egal, so. Auf jeden Fall, er hat so ein süßes Beispiel gemacht. Er erzählt, ja, meine Mutter hat mich sozusagen, als ich 12 Jahre alt war, aus Sri Lanka sozusagen nach Deutschland gelassen. Da war ich ein kleiner Mangobaum, ne? Und ein ganz kleiner Mangobaum.
Er hat sich selber als Mangobaum bezeichnet.
Mann, ja, das ist toll.
Mann, das ist eine tolle Beschreibung. Ja, Mangos gibt es in Sri Lanka.
Hallo, appreciate
it. In Sri Lanka gibt es ganz viele Mangos. Mhm. So, er ist als kleiner Mangobaum hier gelandet und hatte halt ganz kleine Wurzeln, ne? Und hat den Rest seiner Wurzeln hier geschlagen auf deutschem Boden. Also der 90%, 95% seiner Wurzeln sind sozusagen auf deutschem Boden gewachsen. Mhm. Er ist hier groß geworden und meinte dann auch so, ja, ein Mangobaum wächst eigentlich nicht in diesem Klima in Deutschland, aber mit ganz viel Liebe und Zuneigung und Aufmerksamkeit und so. Und dann wächst auch ein Mangobaum hier, ne? Oh. Aber trotzdem sieht das Mangobäumchen immer noch aus wie ein Mangobäumchen und nicht wie eine Fichte oder eine Eiche. Aber die Wurzeln sind genauso wie die Fichten und Eichen im deutschen Boden.
Krass,
das ist voll die schöne Analogie.
Aber er hat richtig recht. Das ist genauso wie, zum Beispiel, als wir unterwegs waren in Südostasien, wurden wir auch mal gefragt, ja, wo kommt ihr her? Ja, aus Deutschland. Ja, aber ihr seht nicht deutsch aus. Ja.
Nicht mal das, die haben direkt Nein gesagt. Einfach eiskalt, nein, ihr kommt nicht aus Deutschland.
Warum kann ich... Also, ja, das ist ich immer bin so, einfach, ne? Ich bin beides. Ich bin Deutsch-Türkin. Ich bin zu deutsch, um zu sagen, ich bin türkisch, und ich bin zu türkisch, um zu sagen, ich bin deutsch. Warum kann ich nicht beides sein? Ja. Warum wird nicht beides appreciated? Warum wird die Königstochter in England gefeiert, weil die Französisch lernen? Warum werde ich nicht gefeiert, weil ich 4 Sprachen spreche?
Mhm. Ja, und das ist das Ding. Wenn
das
eine,
ist doch
schön. Wenn eine Französin oder eine Holländerin Deutsch spricht und einen Akzent hat, ist das süß. Aber wenn eine türkische Frau irgendwie mit türkischem Akzent Deutsch spricht, ist das dann Asi, oh, die kann kein richtiges Deutsch.
Vor allem mein Deutsch ist akzentfrei. Wenn ich einen Akzent habe, dann im Türkischen. Habe ich überhaupt einen Akzent? Ich weiß es gar nicht.
Ich würde schon sagen, wenn wir in die Türkei fliegen, dann sagen die auch immer, oh, Belodis, die Almanis und so, immer merkt
aber direkt, ich glaube nicht vom Türkischen, sondern eher so, wie wir uns anziehen und so und wie wir uns verhalten.
Meinst du? Ich glaube, voll viele hören das auch vom Reden.
Auf jeden Fall. Ich wollte ganz kurz sagen, der Duden sagt, Bio-Deutsch ist meist ironisch abwertend.
Oh, das meine ich gar nicht abwertend.
Oh, Della.
Die Bedeutung deutscher Abstammung und in Deutschland lebend. Also ein bio-deutscher Apfelbaum, der in Deutschland gepflanzt und geerntet wurde. Ja. Wenn man das auf die Analogie anpassen möchte.
Ja, auf jeden Fall fand ich dieses Beispiel mit dem Mangobaum richtig schön. Dann war ich, okay, ich bin eine Dattelpalme.
Oh, was wären wir denn?
Fündig. Wir werden Haselnüsse, ne?
Haselnüsse, dafür ist doch die Schwarzmeerküste berühmt.
Ah, okay.
Hallo, Nutella, Ferrero nimmt seine ganzen Haselnüsse von dort. Bitte appreciate das mal.
Okay. Hallo, wir wollen Ferrero unterstützen.
So. Doch, Nutella, hallo? Du als Veganerin, tschüss, aber ich brauche das.
Okay.
Nutella,
okay.
Ferrero, was hier?
Wir sind voll vom Thema abgekommen.
Alles ist Haram. Aber nur deine Existenz ist Haram.
Ja, aber ich fand, das war jetzt wichtig,
vor
das
allem,
zu erzählen.
Wir sind auf das Thema gekommen.
Wir haben wieder so einen richtig großen Bogen geschlagen.
Wir kommen wieder auf diese Leute aus unserem Jahrgang zurück, weil das möchte ich einmal loswerden.
Ja.
So, wir hatten dann diese Leute im Jahrgang, die hatten immer ihre heftigsten Klausuren, so 1+, 1+, mal eine 1 oder eine 1-, wenn es ganz schlecht lief. Aber ich meine das ernst.
Ja.
Und dann, aber weil die Lehrer den Durchschnitt nicht zerstören möchten auf dem Zeugnis, kriegen die halt ihre 2. Weil 1 geht nicht, aber ihre verdiente 4 zerstört das Zeugnis.
Mhm. Es sieht ja dann nicht mehr schön aus, wenn nicht alles 1 ist.
Boah,
das wurde so begründet. Ey.
Wow.
Und die meinten das ernst.
Wow. Ja, ich kenne das auch noch von der Schulzeit. Also Schulzeit war schon echt heftig das rassistisch. Also richtig viele Lehrer.
Da denke ich mir schon wieder, boah, ich hätte Lehramt studieren müssen und eine gute Lehrerin sein müssen, die alles fair
benotet. Ich bin so froh, nicht mehr zur Schule zu gehen. Ne?
Ja. Boah, ehrlich. Warum tränen meine Augen?
Sind uns sehr emotional nah am Wasser gebaut, Leute.
Ja, das bin ich
wirklich. Ihr sehr nah gerade diesen Podcast auf.
Dieser ganze Rassismus. Mann, das ist so scheiße. Mein Leben ist so hart.
Ja. Es ist wirklich wie eine Behinderung, Kopftuch zu tragen in Deutschland.
Das hätte ich immer
aber wobei
zurück,
obwohl ich sagen, das nicht Deutsche. Ja, aber wobei ich sagen muss, seitdem ich mein Kopftuch trage, das ist jetzt auch nicht so lange, bin ich viel selbstbewusster und selbstsicherer.
Ja, das macht einen richtig
selbstbewusst. War ich davor auch? Okay, du kanntest mich jetzt davor nicht, aber ich war noch nie eine, die sich hat klein machen lassen.
Ja. Frag du bist wieder. Ja, du hast eine sehr große Klappe.
Ja. Wie groß bist du noch?
1,50. Oh. Aber seitdem ich mein Kopftuch trage, bin ich noch mehr so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich jetzt noch mehr beweisen muss als davor. Mhm. Aber ich denke mir jetzt noch mehr. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und das lasse ich mir nicht wegnehmen.
Ja, jetzt erst recht. Das habe ich auch, so dieses Gefühl, auch in einer anderen Podcast-Folge, wie ich das erwähnt habe, dieses Gespräch mit der einen Person, die mir gesagt hat, wieso ziehen sie nicht einfach ihr Kopftuch aus, das hat mir irgendwie so ein...
Warum werden sie
so
nicht einfach toleranter, Fragezeichen?
Meine Fresse, ey.
Das ist gut,
das hat
gut.
mir einfach so das Gefühl gegeben, nein, du musst dir das Recht nehmen. Ja. Du bist hier geboren, du bist hier aufgewachsen, du darfst dich hier wohlfühlen. Ja. Du bist auch ein deutscher Baum, okay, du bist eine Dattelpalme, die hier gewachsen ist und deine Wurzeln sind in Deutschland und im Irak fühle ich mich gar nicht so wohl wie in Deutschland.
Ja, so. Wobei ich auch sagen muss, ich bin ja ein Mensch, ich fühle mich in der Türkei wohler als in Deutschland.
Ja, aber das ist, weil... Aber das Ding ist... Aber okay, ich muss meine Aussage ein bisschen so korrigieren. Ja, also im Irak sind halt die Menschen viel herzlicher. Ja. Und dann denkt man sich auch so...
Ja, was denn hier?
Ja, hier sind die Menschen kalt. Ganz viele sehr kalt.
22:01 Hier hat schon jemand Spaß. Bitte Polizei, kommen Sie
bitte
hier
zum Lachen in den Keller gehen, Sadie. So. Ja, das ist vor allem hier in der Gegend, Ostwestfalen ist halt bekannt dafür in Deutschland.
Und wir haben einmal von meiner Freundin den Geburtstag gefeiert. Die Truller, Nachbarin, kam schon kurz nach 8. Ja, aber um 22 Uhr ist hier wirklich Schicht im Schacht, ne?
Oh, ich so, in 2 Stunden dann.
Chill mal bitte. Aber die meinte das voll ernst, ne? Ja. Ich habe dann sogar extra meinen Bruder angerufen. Ich so, ist das am Wochenende auch so, dass man um 22 Uhr schon leise sein muss?
Der Bruder wird Polizist deswegen.
Ist ja schon. Ja. Ach so, ist also, schon. Ja, müsst ihr wirklich.
Willkommen in Deutschland. Nein, das bringt halt einen dazu, dass man egal, also ich bin ja wirklich, fast in jedem Land fühle ich mich wohler als in Deutschland. Aber was so Rechtssachen angeht, so Gesundheitssystem und Schule und so, haben wir schon echt Glück.
Ja, man ist auch wieder dankbar schätzen, dann, ne? Auch wenn wir gerade
im Irak, meine Cousinen, ich weiß nicht, die können da nicht immer alles studieren oder wenn die krank werden.
Die haben nicht die gleichen Möglichkeiten.
Ist auch einfach so. Wir können so viel machen. Auf jeden Fall sollten wir sehr dankbar sein, dass wir hier wohnen. Manchmal denke ich mir auch, also wenn ich im Irak bin, meine Cousinen geben mir auch das Gefühl, ja, du Privilegierte und so.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Und die denken, wir sind ja wirklich ein bisschen besser dran als die, ne?
Auf ein bisschen. In mancher Hinsicht schon, definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Und dann denke ich mir so, wow, ich kann nicht mal was dafür, dass ich hier in Deutschland geboren bin. Ich habe wirklich das sozusagen das Glück. So.
Das denke ich mir zum Beispiel auch für... Ne?
Ja. An dieses Privilege.
Ja.
Aber das ist ja auch so zum Beispiel, wenn ich mir denke... das Haus, was meine Eltern gekauft haben, dass das so an so einer geilen Lage ist, da denke ich mir auch so, boah, ich liebe meine Eltern dafür, dass ich nicht zur Uni pendeln muss, dass ich zu Fuß zur Uni gehen kann. Das ist einfach geil, wenn ich mal mit Kommilitonen rede, die teilweise 1,5 Stunden fahren.
Ja.
Das ist schon heftig.
Ja.
Das sind so Sachen, für die man nichts kann, aber wofür man trotzdem dankbar ist.
Und dann gibt es Sachen, für die man auch nicht wirklich was kann, dafür dann kritisiert wird aufs Übelste.
Ja,
zum Beispiel.
Wir können nichts dafür. So wie der Mann gesagt hat, dass er Mangobaum immer noch ist, obwohl seine Wurzeln voll deutsch sind. Aber er kann nichts dafür, er ist schwarz, er kann nicht weiß machen.
Einmal Mango, immer Mango. Ne?
Ja, genau.
Ist so.
Und ihr seid Haselnüsse und ich bin eine Dattel.
Ja.
Ich finde das toll, ich bin gerne eine Haselnuss.
Aus mir wird Nutella gemacht. Ich will gerne eine Ananas.
Deine Ananas?
Ja.
Boah, Erdbeeren wären aber auch geil.
Leute.
Diskussion, echt.
Ramadan Talk.
Sorry für meine Lache.
Ja. Halt euch die Arzt.
Egal, aus uns werden leckere Sachen gemacht. Nutella, Schokolade.
Im Endeffekt.
Ja. Wir sind toll.
Ja, wir sind toll.
Alle sind toll.
Wir werden aus dieser Sache ganz stark rausgehen, glaube ich.
Wir werden dicke Wurzeln
Wir werden
haben.
Ganz starke Menschen werden. Und wir sind ja jetzt schon starke Menschen.
Wir werden noch stärker. Unsere Kinder werden stärker, weil sie so starke Eltern haben.
Man sagt doch, was sie nicht umbringt, macht die stärker, oder nicht?
What doesn't kill you makes you stronger.
Oh mein Gott, darauf wollte ich hinaus. Sorry.
Okay. Ja, so viel dazu.
Oder es gibt doch noch so einen Spruch. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen oder irgendwie so.
Boah, Elva, bitte geh mal weg, ey.
Diese Tumblr-Sprüche.
Ich bin 13 und in Depression, weil mich mein Teddybär verlassen hat.
Okay, das reicht jetzt für heute. Es ist jetzt schon, ich weiß nicht, fast 1 Uhr?
Nein,
oder 0 Uhr?
Es ist mal 12.
Ja. Echt? Es ist
5 Minuten vor 12.
Okay, ich habe nur noch 5%. Wir müssen jetzt Schluss machen, Leute.
Es ist 0 Uhr 59.
Das war unsere Folge. Alles ist haram.
Alles ist haram. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und bleibt dabei.
Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Salam.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.